Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Mit Dagmar Peters. Schön, dass Sie zuhören. Heute wollen wir mit Ihnen in den Garten gehen und vielleicht fragen Sie sich, meine Güte, gerade ist erst das Eis geschmolzen, stürmisch war es gestern schon, soll es auch in den nächsten Tagen noch werden. Was macht man jetzt bitte schön im Garten? Genau darum soll es gehen und fragen Sie mal die Schrebergärtner, denen juckt es schon in den Fingern, die ersten Vögel hörte man zwitschern und es ist ja schon relativ warm. Gute Vorsätze haben viele Menschen zu Jahresbeginn und sollten Sie sich vorgenommen haben, in diesem Jahr Ihrem Garten, Ihrer Terrasse oder Ihrem Balkon mehr Fürsorge entgegenzubringen, dann sind Sie heute bei der Domradio-Beratung genau richtig. Und Sie haben uns auch erklärt, als wir mit dem Mikrofon rausgegangen sind, warum es eigentlich so schön ist im Garten, egal bei jeder Jahreszeit.
Weil man Lust hat, draußen zu sein und was Schönes zu schaffen, dass was wächst und alles in Ordnung bringen und so.
Die Bewegung an der frischen Luft.
Weil es schön ist und alles wächst.
Weil man dann, wie gesagt, sich freut und wenn alles schön blüht, hat man eben eine große Freude damit.
Weil es angenehm ist, im Freien zu sein. Das ist eine nette Beschäftigung.
Wenn es schön ist, will man raus. Und wenn man einen Garten hat, geht man halt in den Garten.
Der Sonnenhunger, den man im Winter aufgesammelt hat, dass man meint, man müsste sich irgendwie wieder auffüllen mit Sonne, richtig tanken und an der frischen Luft sein können, endlich wieder längere Zeit, ohne zu frieren.
Und wer einen Balkon oder Garten hat, der wird selbst bei den Sonnenstrahlen, die es im Winter gibt, ab und zu mal vielleicht warm angezogen mit einem Kaffee nach draußen gehen. Wir erklären Ihnen heute, wie Sie Ihre guten Vorsätze in die Tat umsetzen können. Gartenexpertin Claudia Vogelsang hat frische Ideen mitgebracht. Also für Gartenanfänger oder für Menschen, die wenig Zeit und Lust auf Gartenarbeit haben, haben wir Tipps und Ideen, aber auch für die, die schon ein bisschen was mehr wissen. Manchmal ist man aber doch abgeschreckt. Es gibt so eine Fülle von Literatur. Ich sehe alleine hier auch schon ziemlich viele Bücher liegen. Da weiß man manchmal gar nicht, wo man anfangen soll. Es gibt so viele Pflanzen. Welche kommen in die Sonne, welche in den Schatten? Wie fängt man denn mal so an, dass es übersichtlich bleibt?
Ich glaube, in erster Linie muss man sich einfach trauen. Ja? Und selbst wenn dieser Frühling noch nicht ganz so läuft, wie man das hätte, es gibt einen nächsten Frühling. Das ist einfach das Schöne. Und ja, klar, Pflanzen haben ihre bestimmten Standortbedingungen, aber sie sind doch flexibler und belastbarer, als man denkt. Und man darf einfach anfangen. Man muss nicht perfekt sein. Das ist ja das Schöne. Das ist eine Beziehung, die sich entwickelt. Mal gucken, ich probiere mal dies, ich probiere mal jenes. Man kann sich austauschen.
Man braucht aber auch die Zeit für den Garten. Man muss da eben dran denken. Also ich erinnere mich, dass ich mal eine Weile lang Tomaten gezogen habe und die waren dann auch eine Weile lang, ging das gut, bis ich dann irgendwann mal sie auch ein bisschen vernachlässigt habe, das ein oder andere Mal vergessen habe, sie zu gießen oder nicht da war. Und dann war es zu Ende mit dem grünen Daumen.
Das kann natürlich passieren, wobei ich jetzt ein sehr nettes Buch entdeckt habe, ganz neu. Das heißt, die Gartendiva, genussvoll gärtnern, ohne sich die Hände zu ruinieren. Da zeigt sich auch gleich, dass inzwischen viele Menschen, die vorher mit Garten nichts am Hut hatten, sich inzwischen für das Thema interessieren. Und das ist geschrieben von einer berufstätigen Frau, die eben trotzdem ihre Gartenliebe pflegen möchte.
Und ihre langen Fingernägel, scheint mir.
Und ihre Fingernägel vielleicht auch. Und da gibt es dann zu jeder Saison hier, wenn Sie nur für drei Dinge Zeit haben, pflanzen Sie Kartoffeln, säen Sie Rucola und Salat. Steht zum Beispiel beim Thema Frühling. Ne? Also man muss nicht alles auf einmal machen, man kann anfangen. Und man braucht auch nicht mal riesige Blumentöpfe oder so. Wenn man es erstmal testen will, dann kauft man sich einen Sack Erde und schneidet den oben ein bisschen auf, so kreuzweise, und pflanzt die Pflanzen da rein. Macht unten mit einem Schraubenzieher ein paar Löcher, damit das Wasser auch wieder ablaufen kann. Und dann hat man schon seine erste Beetvariante.
Die erste Beetvariante, die aber natürlich nicht so hübsch aussieht, oder?
Dann kann man natürlich, wenn man Lust auf Deko hat, inzwischen wunderschöne geflochtene Weidenrahmen kaufen. Genau für dieses Konzept. Und dann sieht das wieder ganz schick aus.
Und man hat also auch tatsächlich weniger Arbeit. Wenn man jetzt sich das Buch anguckt, da gibt es Zeichnungen drin, die erinnern also eher an ein altes Buch als an ein neues.
Ja, es ist eben schon irgendwie ein trendy Buch, ne? Und die 50er Jahre sind eben auch trendy und deshalb ist auch die Illustration sehr danach. Ja, es ist einfach eine bestimmte Klientel, die angesprochen wird, und ich finde das sehr amüsant und trotz allem sehr pragmatisch, also auch mit Rezepten oder so, oder hier hinweisen, wo darf man auch mal schummeln, ne? Oder was kann schief gehen. Das ist dann auch alles mit drin, sodass man vor allen Dingen auch Mut bekommt, sich einfach mal dran zu wagen. Und
man muss nicht irgendwie Botaniker sein, um sich ans Gärtnern zu wagen. Man kann ganz einfach ahnungslos einsteigen. Dabei hilft eben zum Beispiel dieses Buch Gartendiva. Und man kann also tatsächlich die Fingernägel nicht mit Dreckrändern haben, aber es gibt auch ein anderes Buch, was ich hier sehe, und das heißt, warum Dreck unter den Fingernägeln glücklich macht. Warum ist das so?
Das fand ich auch ein sehr interessantes Buch. Eine Autorin hat sich entschieden, das so für sich im Selbststudium mal rauszufinden und darüber Tagebuch zu schreiben, und hat Menschen angesprochen aus verschiedenen Hintergründen, ob sie ein Jahr in ihrem Gartenleben beobachten darf. Und hat ihre Beobachtungen in diesem Buch zusammengefasst mit sehr vielen interessanten Kommentaren und schönen Bildern. Das ist ein sehr, sehr persönliches Buch. Es gab mal eine Zeit lang diesen Trend, irgendwie, dass schicke Leute ihren Garten zeigen und dass es dafür Bücher gibt. Und auch das ist sozusagen jetzt im Mainstream angekommen. Ja, also jeder darf, und es ist auch wird honoriert, dass ganz normale Menschen auch Freude am Garten haben dürfen und besondere Gärten haben dürfen und dass man auch darüber schreiben darf.
Und wenn es ums Schicksal geht oder um die nicht dreckigen Fingernägel, fällt mir gleich auf, dass bei beiden Büchern, über die wir gesprochen haben, Gummistiefel abgebildet sind.
Ja.
Die sind inzwischen nämlich auch in so vielen Farben und modischen Mustern zu erhalten, dass man also selbst auch schick im Garten arbeiten kann. Die Domradio-Beratung, das Gartenjahr 2013, wird ein Jahr der Fülle hoffentlich für Sie werden, wenn wir Ihnen ein bisschen einen Einstieg geben, was man tun kann. Man muss nicht ganz alleine in seinem Garten sein und nicht erst bei der Gartenparty die Gäste da haben. Man kann auch gemeinsam im Garten arbeiten und ziemlich viel Spaß haben. Es gibt verschiedene Modelle, die dieses gemeinschaftliche Gärtnern fördern und unterstützen. Und welche das sind, das weiß Claudia Vogelsang.
Ja, das ist ein Trend, der aus den USA kommt, im Zusammenhang, in der Nachfolge von Katrina und der Situation, dass plötzlich die Leute irgendwie gucken mussten, wie sie sich ernähren, ja, selber irgendwie. Und das gibt es aber heute auch in Deutschland ganz viel, zum Beispiel in Berlin, in München und auch hier in Köln, wo große Brachflächen da sind, andererseits ein großer Nutzungsdruck, wenig Grün. Und wo die Leute dann in Bäckerkisten, in Reissäcken, in Autoreifen pflanzen, Gemüse oder Blumen. Also die haben dann, das sind quasi temporäre Sachen. Es wird angepachtet, aber nur für eine bestimmte Zeit. Und jeder kann kommen, jeder kann mitmachen. Es ist unheimlich integrativ. Ich weiß von Leuten, die hier in Köln-Kalk hingehen, jungen Frauen, die einfach Deutsch lernen möchten, ne? Die aus einem Migrationshintergrund haben und es schön finden, sich austauschen zu können und mal freundlich willkommen zu sein. Und das ist, glaube ich, ein Kernpunkt bei diesen ganzen neuen Sachen, dass die Gemeinschaft wieder gepflegt wird, dass die Leute auch Sehnsucht haben nach nicht virtuellem, ja, ob es nun das Essen oder die Menschen sind. Wieder anfassen, mit allen Sinnen dabei sein, jemanden anlachen, die Finger in die Erde stecken, fühlen, riechen, schmecken und teilen auch wieder.
Und da geht es nicht in der Regel um die blühenden Gärten, sondern da geht es auch vielfach ums Ernähren. Da geht es darum, Gemüse anzubauen.
Das ist ein Aspekt, es ist auch ein Schwerpunkt, aber letztendlich, wie auch eine der Hörerinnen, die wir oder der interviewten Frauen am Anfang gesagt hat, es ist einfach schön, es tut gut, rauszugehen, ja. Buddeln macht glücklich und ja.
Muss man nur die Kinder anschauen, die buddeln alle.
Ja, genau. Das ist einfach, ja, das ist ein ganz, ganz großes Urbedürfnis für den Menschen zu fühlen, ja.
Auf Bauschutt, da wächst auch was. Wächst da was anderes als Disteln?
Dafür hat man eben diese Bäckerkisten oder die Säcke, wo dann diese richtige Erde reinkommt, ne? Dadurch sind die auch mobil. Wenn es irgendwie heißt, so, morgen kommen die Bagger, wir bauen jetzt wirklich, dann kann man das Zeug packen und woanders hinbringen. Und trotzdem kann man, bis es wirklich benötigt wird, dieses Stück Land mit der Sonne, die eben umsonst von oben kommt, wirklich auch nutzen und den Menschen viel Freude bringen. Das finde ich eine ganz tolle Idee.
Wer hilft denn dann diesen Grüppchen, wie man das richtig macht?
Gibt es meistens verschiedene Vereine, die haben sich auch letztes Jahr hier in Köln mal getroffen, um so das zu strukturieren und gemeinsam schlagkräftiger zu werden. Fachleute, die sie dann ansprechen können. Also eine ähnliche Variation ist zum Beispiel gartenglück.de. Da kann man für 50 Quadratmeter kann man oder 100 Quadratmeter kann man pachten. Da hat der Landwirt das schon vorangepflanzt mit einem kleinen freien Bereich, wo man noch was selber reintun kann. Und dann geht es erst nur darum zu pflegen und zu ernten. Und da ist auch immer jemand da, den man fragen kann. Die Geräte werden gestellt, so dass man von verschiedener Seite da drauf kommen kann.
Also das heißt, man muss noch nicht mal teure Gartengeräte kaufen. Man zahlt dann bei Gartenglück wahrscheinlich einen gewissen Betrag.
Ja, ich glaube, und darf 150 dann Euro für eine Saison oder so. Das ist absolut überschaubar.
Das heißt aber, man kann jede Menge ernten.
Ja, da kann man wahrscheinlich noch für Freunde der Familie mit füttern.
Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, die man eben finden kann, zum Beispiel eben in Reissäcken, Autoreifen und Bäckerkisten, wenn Sie das also sehen, dann Lust haben mitzumachen. Vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, dass Sie eben, ja, wenn Sie keinen eigenen Garten haben, dann tatsächlich eben woanders ein bisschen was die Finger in die Erde stecken können. Die Domradio-Beratung. Lust aufs Gärtnern wollen wir Ihnen heute machen, damit Sie im Jahr 2013 vielleicht schöne Blumen da haben oder gut ernten können. Doch was kann man jetzt am Ende Januar, wo es noch sehr kalt gerade war, schon machen? Gartenexpertin Claudia Vogelsang.
Also ich freue mich erstmal, dass der Schnee weg ist, weil ich habe ganz viel Feldsalat gesät. Und solange der gefroren ist, kann man den nicht ernten. Also wenn man den gefroren erntet, dann ist er nachher fertig. Wenn man ihn stehen lässt, bis es wieder getaut hat, kann man den schön lecker frisch ernten. Und ich liebe Feldsalat. Und ist natürlich viel günstiger, wenn auch etwas mühsamer, weil man die ganze Putzarbeit selber machen muss. Aber ja, das kann man jetzt ernten. Unkraut wächst leider ab 4 Grad plus auch. Das heißt, wer es nicht geschafft hat, seinen Garten vor der Winterpause richtig gut so hinzukriegen, der kann da jetzt nochmal dran fiddeln. Man kann schon dicke Bohnen stecken. Wenn man Gewächs, also so ein Frühbeet hat, ist das natürlich auch eine Möglichkeit. Oder man kann auch schon einiges auf der Fensterbank anziehen. Das finde ich eigentlich immer schön, weil man dann, auch wenn man drin ist und manche haben ja den Garten auch nicht direkt am Haus, einen schon mal ein bisschen beobachten kann, wenn der
Frühbeet. Was würde jetzt auf der Fensterbank gut funktionieren?
Auch diese ganzen Bohnensachen, alles, was man erst im Mai sonst raus tun kann, auch schon die ersten Sommerblumen ansehen. Dass man die da gleich vorsetzen kann. Oder Salat kann man schon ein bisschen vorziehen.
Also ein paar Sachen kann man schon machen. Ansonsten hat man noch viel Zeit jetzt, sich ein bisschen einzulesen, sich zu überlegen, was man machen kann oder eben zu versuchen, wo kann ich mich anschließen, wo kann ich ein Stück Land kriegen, wo kann ich vielleicht einfach mitmachen. Oder vielleicht gibt es auch noch die Möglichkeit, an einen Schrebergarten zu kommen. Geht das auch kurzfristig, Frau Vogelsang?
Das ist im Moment wieder so in Mode, dass es schwierig ist. Man kann die verschiedenen Internetseiten gucken, ob die gerade Gärten frei haben. Wenn nicht, würde ich aber alle Leute, die es wirklich ernst meinen, ermutigen, hinzugehen und mit den Menschen direkt zu sprechen. Vielleicht auch mehr als einmal. Wenn die sehen, dass man es ernst meint, dann kommt man wahrscheinlich dann doch etwas schneller dran. Und wer gar nichts anderes findet, der kann sich einfach die Baumscheibe vor seiner Wohnung angucken. Und aber da nicht ein ganz kleines Plätzchen Erde hat, wo er was pflanzen kann. Das ist auch immer mehr Mode und ich finde es richtig schön.
Pflanzen kaufen, wenn sie schon fertig sind und voll in Blüte, das kann teuer sein, aber man kann ja eben ganz klein anfangen mit ein paar Samen. Dazu braucht man nicht so wahnsinnig viel Geld und ums Geld geht es auch gleich nach den Nachrichten um 9:30. Da wollen wir mal drüber reden, wie viel Geld braucht man denn eigentlich, wenn man einen vernünftigen Garten anlegen will. Die ersten Sonnenstrahlen kommen raus. Da setzen die Menschen sich nicht nur gerne einfach mal so nach draußen, sondern eigentlich möchte man dann gerne ein bisschen was Grünes haben. Für den einen oder anderen, der erstmal anfängt, der überlegt sich Garten anlegen. Ganz schön teure Sache, oder Frau Vogelsang?
Das kommt schon drauf an. Aber letztendlich, klar, man muss Geld in die Hand nehmen. Und das ist eine Abwägungsfrage. Es gibt auch immer mehr Landschaftsarchitekten, die Gartenberatung machen, wo man sich sozusagen den Profi vor Ort holt und dann aber selber seine Notizen machen muss und auch selber umsetzt, was er da geraten hat. Das ist natürlich anders vom Preis her, als wenn ich jetzt so das volle Programm mir finanzieren lasse. Wobei man auch eben Acht geben muss, wenn man in ein Gartencenter geht, dass man nicht einen Kaufrausch kriegt und irrwitzig viel Zeug kauft und nachher denkt, wo tue ich das jetzt alles hin? Und dann vielleicht gar nicht die richtigen Standortbedingungen hat und dann hat man auch ganz viel Geld versägt, ne?
Also es ist so, dass man auch mit wenig ein bisschen was für sich tun kann, vor allen Dingen für seine Küche. Und da gibt es also Möglichkeiten zu sagen, wie kann ich möglichst günstig mir was zu essen kochen, wenn ich auch vielleicht nur einen kleinen Balkon habe.
Ja, ich habe ein ganz, ganz spannendes Buch entdeckt und zwar von einer Autorin, die Food-Journalistin ist, die also für diese ganzen teuren Hochglanzmagazine unterwegs ist und Restaurants testet und so. Und sich dann einem Selbstversuch unterworfen hat mit dem Budget, das ein Hartz-IV-Bezieher hat. Arm, aber Bio heißt das Buch. Ein Selbstversuch, wo sie das beschreibt, wo sie 4 Wochen guckt, kann ich mit diesem Geld mich gesund und lecker ernähren.
Hat sie es geschafft?
Ja, also sie sagt irgendwann hier am 27. Tag, dass sie meint, sie hätte gerade in letzter Zeit besonders gut gegessen. Und sie ist sich klar, dass das ein türkisches Terrain ist, weil sie nicht der Idylle der Armut das Wort reden möchte. Aber eben, dass eben sehr wohl das Einfachste das Beste sein kann, wenn es von der richtigen Qualität ist. Und klar, es war nie zu viel. Sie hatte bis zum nächsten Mal immer richtig Hunger. Aber ist auch nicht unbedingt schlimm, ne?
Arm, aber Bio, mit wenig Geld gesund, ökologisch und genussvoll speisen. Ein Selbstversuch, so heißt das Buch von Rosa Wolf. Ein weiteres gibt es aber noch auch, das heißt Arm, aber Bio, das Kochbuch. Was ist denn da drin?
Oh, da sind ganz, ganz viele leckere Rezepte drin und manchmal auch ganz witzige, wie zum Beispiel Radieschenblättersuppe oder eine historische Suppe, die Rumfort-Suppe, die der Graf Rumfort damals für die Münchner Stadtbevölkerung entwickelt hat, die in den Boomzeiten der 90er Jahre, wo es eben auch sehr viele arme Menschen gab, da hat er getüftelt mit Graupen und Trockenerbsen und einer bestimmten Gemüsekombination, dass das Nahrhafteste ist, was man kochen kann für wenig Geld.
Wenn man mit wenig Geld auskommen muss, trotzdem Bio essen will, sollte man am besten das Fleisch ganz weglassen, weil es taucht hier gar nicht auf, oder?
Doch, also sie hat sehr wohl Fleisch und vegetarische Rezepte mit drin, aber sie thematisiert auch diese vegetarische Idee und ja, also ich finde, man muss auch nicht unbedingt Hartz IV sein, um dieses Buch zu kaufen. Es ist vielleicht auch selbst für Menschen, die Hartz IV beziehen, eine Ausgabe. Es kostet irgendwie knapp 12 €, aber es lohnt sich und vielleicht gibt es auch Beratungsstellen, die diese beiden Bücher kaufen, um den Menschen, die nicht so viel haben, Anregungen zu geben, weil ich denke, ganz viele heute, die in einer knappen Situation sind, die kaufen halt Nudeln und Kartoffeln, weil das satt macht und die wissen halt nicht, was sie alternativ machen können. Also kochen lernen ist letztendlich schmecken lernen, ja. Viele haben gar nicht von zu Hause mehr diese Variation an Erfahrung, wie eine gute, frische Tomate schmeckt, biomäßig.
Und oder man hat den Salat, wo man dann weiß, da ist nichts dran, außer dem Wasser, was ich gegossen habe oder dem Regenwasser, was drauf geregnet hat. Wenn man also ein bisschen Platz hat, kann man eben solche Dinge machen. Hier stehen natürlich auch Sachen drin, die haben mit dem Garten so direkt nichts zu tun. Zum Beispiel Rezept für ein Kastenbrot kosten ca. 70 Cent. Also wer einen Backofen hat, klar, ein bisschen muss man noch den Strom dazu rechnen, ist aber dennoch wahrscheinlich ein günstiges, leckeres, frisches Brot.
Ja, und für Familien mit Kindern ist, glaub ich, auch eine ganz gute Idee.
Denn da macht das noch gemeinsam auch sehr viel Spaß, zusammen zu backen, aber eben auch zusammen im Garten arbeiten. Nicht nur mit anderen Erwachsenen, sondern auch mit Kindern. Das macht sehr viel Spaß. Die machen das sehr gerne und lernen so vielleicht auch ein bisschen was ja, fürs Leben, oder, Frau Vogelsang?
Auf alle Fälle. Ich habe einen Schulkindergarten jetzt betreut und die haben so viel Spaß gehabt. Wir haben also Insektenhotels gebaut. Wir haben jetzt Vogelfutterhäuschen gebaut. Wir haben, die Kinder durften zu zweit ein Beet betreuen und waren so glücklich, einfach auch wieder erstmal nur die Finger in die Erde zu stecken, aber auch zu sehen, boah, da kommt was, da wächst was. Und wir haben das dann zusammengeschmissen, als die verschiedenen Salatpflanzen alle, also Möhren, Radieschen und so, das alles fertig war und haben zusammen ein Picknick gemacht auf dem Schulhof. Und das war einfach richtig schön. Die haben sehr, sehr viel Freude dabei.
Die Domradio-Beratung heute. Wollen wir Sie mitnehmen in den Garten? Wir haben eben gesagt, man kann in der Stadt gemeinsam mit anderen zum Beispiel gärtnern. Man kann gärtnern, um günstig leckere Gemüse und Salate zu essen. Und man kann den Garten auch genießen, wenn man zum Beispiel nur einen Balkon hat. Dann pflanzt man nämlich einfach diese ganz kleinen Erdbeeren, die das ganzen Sommer über...
Walderdbeeren,
mhm, genau. Die den ganzen Sommer über immer wieder nachwachsen. Ne? Mhm. Man kann also ernten.
Ja.
Was gibt's noch, wo man unheimlich viel von hat, wo man sagt, das sollte man als erstes nehmen, wenn man so jemand ist, der sagt, ich hätte gerne den Garten, damit ich nachher was Leckeres naschen kann.
Och, das ist schwierig, sich einzuschränken, aber letztendlich sogar auf dem Balkon kann man ganz, ganz viel. Ne? Also ich habe zum Beispiel hier ein ganz wunderschönes Buch, Mein Naschbalkon, mit ganz vielen Anregungen für Gemüse, Kräuter und Obst auf sehr geringem Raum, ja. Und da ist es gut, auch die Horizontale, die Vertikale mit zu nutzen. Also entweder mit Kletterpflanzen oder die Tomaten schön direkt an die Wand, damit sie die Hitzerückstrahlung bekommen.
Die sollen aber keinen Regen kriegen, oder?
Nee, Tomaten? Deshalb kommen sie ja auch an die Wand, an die Hauswand. Der Balkon ist ja oft überdacht auch, ne? Mhm. Weil der nächste Balkon quasi drüber hängt. Und so kriegen sie das meiste Licht und die Wärme, die Hauswand speichert, ist eine Rückstrahlung, die den Tomaten nochmal gut tut und sie nochmal wärmer hält und sie bleiben eben dadurch auch trocken. Aber gießen muss man sie dann schon, wenn sie nicht regennass werden. Also da gibt's ganz tolle Bücher inzwischen. Vor allen Dingen, was ich sehr schön finde, dass es auch immer die richtigen, also eine Liste von bewährten Sorten der jeweiligen Pflanzen mit dabei
ja,
sind.
Ja, bei Tomaten gibt es ja allein schon sehr, sehr viele inzwischen. Ja. Gelbe,
da gibt es dann Balkontomaten rote, tatsächlich explizit. Ne? Und dann gibt es Farben, verschiedene gelbe oder gestreift. Oder dann gibt es die Fleischtomaten, dann gibt es birnenförmige Tomaten. Und Verlage haben sich die Mühe gemacht, wirklich zu recherchieren. Ne? So, was wirklich taugt. Auch mal was Ungewöhnliches, wer zum Beispiel gerne Chili hat. An Südbalkon kann man auch seine Chilis selber anpflanzen. Oder eben einen Küchengarten anlegen und damit eben auch ganz viel Verschiedenes machen. Ne? Also Liköre oder Rezepte über grüne Soße oder auch mit Kindern schöne Sachen. Kapstachelbeeren finde ich zum Beispiel was Tolles, weil die werden auch nach und nach reif und da kann man ganz, ganz, ganz lange ernten immer wieder.
Man braucht aber eben auch Platz. Natürlich ist das mit der Tomate gut zu sagen. Wir nutzen also quasi die Vertikale, also die senkrechte Ebene. Da nehmen die nicht sehr viel Platz weg. Ansonsten bietet ein Balkon nicht so wahnsinnig viel Platz in der Regel oder so eine kleine Mini-Terrasse, wenn man darüber überhaupt verfügt. Wie kann man gärtnern ohne Garten?
Tja, also ich finde, das geht gut. Wie gesagt, was ich vorhin schon mal gesagt habe mit diesen Tüten, das geht. Ne? Die kann man zum Beispiel auch auf diese Balkonbrüstungen, das sind ja oft so Vorbauten, die vorgesehen sind, damit man Balkonkästen da reintun kann. Da kann man auch diese Tüten hinquetschen, sage ich jetzt mal, und entsprechend präparieren, wie wir das schon gesagt haben, mit kleinen Löchern zum Abfließen und etwas größeren oben reinzupflanzen und eine schöne Deko davor. Es gibt sogenannte Ballerina-Bäumchen, die sind ganz nur einen Stamm und da hängen direkt die Früchte dran. Zwergpfirsichbäumchen zum Beispiel. Ich liebe Pfirsiche, diese Tellerpfirsiche. Die gibt es auch eben in der Form. Oder Spalierobst. Da braucht man auch gar nicht so viel, ne, an Raum. Aber es ist ganz viel zu ernten. Und es ist einfach köstlich, das eigene Obst. Und so, finde ich, immer schmeckt am besten.
Also man kann das nutzen für sich. Man kann hinterher, sollte man denn vielleicht doch nicht nur einen Balkon, sondern einen Garten haben und man hat mehr als genug, das Ganze noch einmachen und auch später noch vielleicht dann im Winter hin genießen. Was könnte man denn jetzt mal schon mal so vorsehen fürs Frühjahr, wenn man sagt, ich möchte sobald es irgendwie möglich ist loslegen und ich hätte gerne diesen Sommer Himbeeren oder Brombeeren, Naschobst?
Da kann man jetzt schon in die Baumschulen gehen und sich da entsprechende Pflanzen holen und schon auf dem Balkon tun. Das Entscheidende ist nur, dass man bei diesen Gehölzen im Topf achtet, dass die, sollte es nochmal richtig böse kalt werden, dass die Töpfe natürlich anders durchfrieren können als ein Wurzelbereich, der in der Erde geschützt ist. Ne? Also wenn es richtig böse nochmal kalt werden sollte, diese Luftbläschenfolie rundum, aber nicht auf dem, am Boden, außer wenn es jetzt eine Terrasse ist, wo von unten auch viel kalt ist. Aber dann muss man trotzdem gucken, dass das rechts und links ein bisschen abfließen kann, sonst staut sich dann faulen die Wurzeln. Aber letztendlich, ich glaube, ja, der Winter, der lässt sich vielleicht erst nochmal zwischendrin auf, aber viel Chancen hat er nicht mehr.
Man muss ja trotzdem jedes Jahr immer wieder sich in Geduld üben. Dann, wenn es im März, April irgendwann schon mal schön ist und die meisten ihre Blumen rausholen, dann kommen im Mai nochmal die Eisheiligen.
Ja, das sind aber ein paar Tage, das weiß man vorher, dafür hat man die Wettervorhersage und kann sich ein bisschen drauf einrichten. Trotzdem kann man schon eben ganz viel vorbereiten und es ist ja dann auch so, dass im März auf einmal alles ganz schon da ist. Ne? Also man kann schon jetzt gucken, dass man seine Töpfe wieder sauber hat, wenn man die letztes Jahr benutzt hat, dass man die Erde schon mal parat stellt und dass man ja schon einiges vorarbeitet, dass man sich die Pflanzen auch entschieden schon besorgt hat. Mir ist es schon oft passiert, dass ich mir was überlegt habe, dann gehe ich in den Samenhandel und dann sind die alle schon weg.
Also jetzt schon mal gucken, wo was sprießt. Schon mal dran denken, die ersten Osterglocken habe auch ich schon irgendwo gesehen.
Das die kann man natürlich raus. Auch machen. Ja? Man kann jetzt schon die Kleinen, die jetzt schon in den Gärtnerbetrieben sind, damit kann man auch schon mal einfach den Balkon wieder schön machen, schon was einsetzen, dann blüht schon was.
Oder eben sie nach drinnen setzen. Ist das ratsam? Sind ja eigentlich draußen Pflanzen, oder?
Nee, für draußen ist definitiv besser.
Die Domradio-Beratung. Heute alles rund um Ihren Garten dreht es sich. Und ich habe den Eindruck, wir haben hier so einen Haufen Bücher heute da liegen. Wir wollen Ihnen da eben auch eine kleine Auswahl zur Hand geben, dass da tatsächlich die 50er Jahre wieder im Kommen sind. Wir hatten heute schon mal ein Buch im Gespräch, was so ein bisschen mit dem 50s-Style aufgemacht ist. Und hier gibt es noch ein weiteres, was, ich finde, so ein bisschen jugendlich daherkommt. Vielleicht, weil viele junge Leute, die in der Stadt wohnen, auch einen Balkon haben. Claudia Vogel, sagen, unsere Gartenexpertin hat dieses Buch auch durchgeschaut. Für wen ist das geeignet?
Ja, hier steht auch Style Guide. Ich glaube, die Vermutung ist richtig, dass es wirklich in erster Linie an junge Leute geht. Wenn man sich die Bilder anguckt, ist das auch mehr so auf viel auf Optik, aber eben dann die fachlich richtigen Pflanzen. Also es gibt verschiedene Farbcodes, die vorgestellt werden und Pflanzen, die dafür passen. Dann Gärtnerglück für Traditionsbewusste oder rosarote Träume. Und sind in erster Linie Sommerblumen. Nicht also, so viel wirklich Nachhaltiges, aber eben sehr schöne Deko-Ideen, auch mit verschiedenen Töpfen und was da so mit dazugehört und Tipps, wie man damit umgeht, was der Vorteil, was der Nachteil ist, wie die gebaut sind. Ja, so. Das ist viel, viel Wissen für Leute, die noch gar nichts damit zu tun hatten und sich jetzt irgendwie, ja, Studenten oder junge Leute, die einen kleinen Balkon haben und irgendwie mal anfangen wollen. Aber
da gibt es also wirklich ganz pfiffig aussehende Dinge, wenn man eben nur knallrote Blumen nimmt, ein paar Weidenkörbe dazu, das gibt gleich eine nette, peppige Optik oder alles ganz in Gelb zum Beispiel, mit Pflanzen, die, würden Sie sagen, auch alle pflegeleicht sind, sprich also wenn man nicht den grünen Daumen hat oder noch nicht hat, die man nicht so intensiv pflegen muss?
Nicht unbedingt. Ich sehe hier so ein sehr dekoratives Töpfchen mit Edelweiß. Da muss man schon wissen, was man damit macht. Ne? Edelweiß ist ja eine hochalpine Pflanze, die darf man dann nicht zu viel gießen, die muss so eine Mulchschicht aus Kies haben, damit das Wasser gut ablaufen kann. Das ist vielleicht also schon auch nicht so alles ganz ohne, aber hier andere Sachen passen dann ganz gut und ich denke, es ist auch wieder so eine Sache, jungen Leute dahin zu führen. Mach mal, probier mal aus und so. Und wenn es nicht ganz klappt, gibt es, wie gesagt, auch einen nächsten Frühling. Und dann geht das wieder besser, ja.
Also manchmal ist es ja so, dass man ein Buch in die Hand nimmt und sofort denkt, das spricht mich irgendwie an oder das passt da oder dafür. Hier gibt es eins, wo ich denke, das passt irgendwie zu den Architekten. Also das ist so ein bisschen was an Zeichnungen außen drauf, wo ich das Gefühl habe, da geht es ums Gartenanlegen. Wenn man es aufmacht, dann ist es wieder ein bisschen verspielter, aber in der Tat, es geht ums Gartenanlegen. Ist das nicht ein bisschen zu fachlich jetzt zum Beispiel für unsere Hörerschaft?
Nein, ganz und gar nicht, weil die Autorin Gabriela Pape ist auch Landschaftsarchitektin, hat auch in Berlin einen großen Schaugarten und bietet Seminare an und Ihr Impuls ist, ich möchte gerne dafür sorgen, dass auch Leute, die eigentlich nicht so viel Geld haben, trotzdem ihren Traumgarten bekommen. Und es ist in gewisser Weise ein Arbeitsbuch, wo man ganz viel schon mal vorrecherchieren und aufschreiben kann. Und Fragebogen, wo verschiedene Probleme schon mal angesprochen werden. Man kann sich darüber im Vorfeld klar werden, was ist unbedingt notwendig, was will ich in meinem Garten, was brauche ich nicht unbedingt.
Habe ich Kinder, habe ich einen Hund, habe ich genau. Sowas in der Art?
Ja, oder was muss unbedingt rein, zum Beispiel möchte ich gerne Wasser drin haben, ja, oder habe ich eine Schildkröte und die soll irgendwo auch einen Platz haben. Vielleicht ist mein Gartenschuppen schön, aber zu klein, wie kann ich das irgendwie machen?
Komposthaufen.
Oder ja. Eine große alte Buche, die da irgendwie drin sein muss, oder was für Material möchte ich für die Wege haben?
Das heißt, das ist so eine Art Arbeitsbuch, und wenn ich das durchgearbeitet habe, kann ich zum Landschaftsarchitekten gehen und sagen, ich möchte es genau so, aber dann...
Da fallen dann einfach schon bestimmte Arbeitsschritte für den Landschaftsarchitekten weg, ja? Dinge, die er sonst mit Zeit, die ja auch bezahlt werden muss, im Gespräch rausfinden müsste, die hat er dann da schon. Ja, auch die Maße und alles. Und dann kann der auf einer anderen Ebene anfangen und dann wird das einfach nicht so teuer. Und vor allen Dingen, wenn man das vorher für sich in Ruhe bespricht mit der ganzen Familie oder mit dem Partner, dann ist man sich klarer und weiß genauer, was man wirklich möchte und wonach man fragen möchte.
Wir haben eben über den Balkon gesprochen, jetzt sprechen wir über eine Gartenanlage. Das muss ja nicht direkt sein, dass man die Vorstellung davon hat, dass da so ein halber Park ist oder ein ganzer großer Park. Es gibt ja eben auch nur das ganz winzige kleine Stück Grün, das sich Garten nennt, insbesondere heute zum Beispiel in den neuen Reihenhaussiedlungen. Das sind Handtuchgärten oder noch kleiner. Ja. Was macht man damit?
Da habe ich auch ein ganz schönes neues Buch entdeckt. Ideenbuch für kleine Gärten von 20 bis 150 Quadratmeter. Da sind 50 Beispiele drin, ganz verschieden, stilistisch verschieden, von den Formaten verschieden, und da sind ganz, ganz viele fotografische Anregungen. Das ist ein Buch, wo man richtig, also eine tolle Ideensammlung, wo man auch aus ganz kleinen Gärten ganz viel rausholen kann, wenn man es richtig ansetzt. Und das Tolle ist, sind arbeitssparende Tipps immer dabei, auch leider keine Pläne, aber eben so ausgearbeitete Fotos, also so detailliert, und auch der Text, dass man das auch wirklich ganz gut umsetzen kann.
Also Skizzen sind nicht dabei, aber Fotos, man sieht bestimmte Pflanzen. Nur da ist auch die Frage, passt das dann immer genau in meinen Garten? Habe ich da die entsprechenden Winkel, wo dieses Gewächs genau gut gedeiht?
Entschuldigung, stimmt gar nicht. Hier sehe ich einen Gartenplan. Habe ich.
Aber nochmal zu meiner Frage zurückzukommen.
Mhm. Klar muss man immer gucken. Nord, Süd, Ost, West, ob das passt, ja. Also eine Pflanze an der Nordmauer ist was anderes als an der Südmauer, weil dann mehr Schatten bzw. Hitzerückstrahlung mit dazu zu rechnen ist. Trotzdem denke ich, dass das absolut auch brauchbar ist, dass man trotzdem vieles rausholen kann. Und wie gesagt, in den seltensten Fällen liegt man mit den Anregungen, die da sind, so daneben, dass es wirklich in die Hose geht.
Und der Rest ist sowieso nachher Learning by Doing.
Ja.
Vieles kann man und darf man ausprobieren. Wir werden gleich noch ein anderes Thema anschneiden. Denn je älter man wird, möchte man ja vielleicht mehr seinen Garten genießen und weniger Arbeit haben. Möchte den Garten nicht aufgeben, weil vielleicht tut der Rücken es nicht mehr so. Vielleicht ist es mit dem Bücken nicht mehr so einfach. Aber älter werden ist kein Grund, den geliebten Garten aufzugeben. Das sage ich jetzt schon mal. Die Domradio-Beratung. Je älter man wird, umso beschwerlicher wird das Gärtnern möglicherweise. Aber gerade wenn man dann endlich irgendwann mal in Rente ist und Zeit hat für den Garten, Zeit hat, den Garten zu genießen, da will man vielleicht auch etwas entspannter gärtnern. Und genauso ist der Titel eines Buches aus dem Ulmer Verlag, Entspanntes Gärtnern für Senioren, wie man sich im Alter sein grünes Paradies erhält. Übrigens mit wunderbaren Fotos von vielen älteren Menschen, denen man richtig die Freude an der Gartenarbeit ansieht. Aber was ich noch viel spannender fand, ist, was man da alles drin findet. Claudia Vogelsang hat noch intensiver drin gestöbert als ich. Was ist auch für Sie da noch überraschend gewesen bei diesem Buch?
Ja, dass es fast eigentlich alles an Gartengeräten auch mit Teleskopstangen gibt. Wenn ich mich nicht mehr bücken kann, heißt es nicht, dass ich nicht mehr gärtnern kann. Und das finde ich ganz toll, weil viele Menschen, die viele Jahre einen Garten hatten, die sind verwachsen mit dem, die lieben den, und das ist für die eins von den ganz schwierigen Aspekten im Älterwerden, wenn sie dann das Gefühl haben, sie können diesen Garten nicht mehr bewirtschaften und sie müssen zugucken, wie das Unkraut wächst und kommen nicht mehr dran, ne, weil sie sich nicht mehr bücken können oder weil sie Schwindel haben oder so.
Wobei mit einer Teleskopstange das Unkraut rauszuholen, ich stelle mir das schon nicht so einfach vor. Man muss natürlich genug zielen. Was aber auch häufig noch beschwerlich ist, also das ist ja für die Jüngeren schon auch genauso schwierig und anstrengend, eine volle Gießkanne zu schleppen. Welche Möglichkeiten gibt es denn da zur Bewässerung?
Ja, dann gibt es natürlich zum einen eher Kunststoffgießkanne als Metall zu nehmen, aber es gibt heute sehr sorgfältig ausgearbeitete Bewässerungssysteme, wo man sich dann nachdem sie einmal installiert und austariert sind, gar nicht mehr drum kümmern muss. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großer Vorteil.
Es gibt noch andere Möglichkeiten, nicht nur, dass ich Teleskopstangengeräte benutze, damit ich mich nicht mehr so bücken muss. Was kann man da noch empfehlen?
Ja, es gibt auch Handwerkszeug, was einen bestimmten Winkel hat, wenn man einfach nicht mehr so zufassen kann, wie man das gewöhnt ist. Ja. Und ja, bestimmte Schubkarren, die dann einfach wo man die Ladefläche sozusagen auf den Boden legen kann, das Ganze da reinziehen und dann hinten an den Griffen wieder hochheben, so, dass es einfach leichter ist, auch Dinge aufzuladen und zu transportieren.
Das heißt, ehe man sich vom Garten verabschiedet, sollte man lieber mal überlegen, ein paar neue Gerätschaften anzuschaffen. Wie ist es mit Hochbeeten? Macht es Sinn, Hochbeete im Garten anzulegen?
Unbedingt, weil Hochbeete witzigerweise den Effekt haben, wenn man im Garten so eine Mauer oder ja eine Erhöhung hat, dann sieht der generell ordentlicher aus. Selbst wenn in diesem Beet Unkraut ist, sieht man das nicht so. Ja, das ist schon mal eine Erleichterung. Und dann, wenn man die Einfassung breit genug macht, dass man sich da drauf setzt, dann kann man auch entspannt im Sitzen Unkraut jäten oder auch mal nicht Unkraut jäten und sich einfach hinsetzen und ein schönes Buch lesen. Ja, es ist einfach nochmal eine andere Qualität, den Garten zu genießen.
Wenn man jetzt gerne den Garten noch genießen möchte, durchgehen möchte, aber auf eine Gehhilfe angewiesen ist, welche Tipps gibt es da? Da kann man ja auch nicht auf jedem Material mit so einem Rollator überhaupt laufen.
Ja, also das eine ist halt, dass man ganz, ganz feinen Kies nimmt. Ja, der damit umgehen kann oder eben glatte Plattenflächen. Da ist Grobstein, also Großsteinpflaster oder sowas, das wäre nicht das Richtige, ja. Und dann geht das aber auch so. Also das ist durchaus auch eine Überlegung, wenn man jetzt Wege braucht, wenn es nicht sowieso mit Rasen geht und Rasen, der nicht viel belastet wird, der geht ja da auch besser, ne? Also wenn man sonst viel unterwegs war und jetzt nicht mehr so viel unterwegs ist, dann kann man auch überlegen, ob man den Weg als Ganzes überhaupt noch so braucht oder ob da nicht Rasen sein kann und man so darüber kommt.
Was ich noch ganz spannend fand, war eben diese rollbare, wie soll ich das nennen, Topf-Draufstehhilfe. Selbst erfundenes Wort gerade. Also sprich, man hat eben so ja, einen Block oder sowas, oder wie so ein Schränkchen mit Rollen, wo ja. Man oben was draufstellen kann.
Ja. Das gibt es schon länger für so große Oleanderbüsche oder so oder aus den Palmengärten der botanischen Anlagen kennt man das. Und es ist eben auch jetzt immer mehr, dass ganz normale Verbraucher das haben können. Und das hilft. Das hilft. Das ist macht die Dinge flexibler und das ist auf alle Fälle eine gute Idee.
Die Domradio-Beratung. Heute wollen wir Lust machen aufs Gärtnern im Jahr 2013. Wir haben schon verschiedene Sachen angesprochen, zum Beispiel eben auch das Gärtnern für Senioren. Was bleibt noch, Claudia Vogelsang?
Ja, das Paradies, ne? Der Paradiesgarten. Und ein persisches Sprichwort sagt, man muss nicht erst sterben, um ins Paradies zu kommen, solange man einen Garten hat.
Also da ist jetzt auf die Klostergärten angesprochen oder worum soll es gehen?
Im Prinzip Klostergärten, aber Klostergärten sind eigentlich nur ein Teilbereich von den sogenannten Küchengärten. Und die wurden schon von den Persern 400 vor Christus schriftlich erstmal erwähnt. Also wurden schon von den Persern in gewisser Weise erfunden und die haben wiederum ein Vorbild bei den Ägyptern. 2000 vor Christus, die hängenden Gärten von Seramis. Und Xenophon, ein Schüler von Sokrates, der hat das erste Mal darüber geschrieben, wie die alle begeistert waren und meinte, überall, wohin der Perserkönig sich begibt, ist er eifrig besorgt, dass er dort Gärten findet, die sie Paradiese nennen. Und die sind voll von allem, das die Erde an Gutem und Schönem hervorbringt. Und hier hält er sich auf, wenn es die Jahreszeit nicht verbietet. Ja, so ist das. Und dann als nächstes haben das dann die Klostergärten aufgenommen. In gewisser Weise kann man die auch als Vorläufer vom Urban Gardening sehen, wo halt eben Gruppen von Menschen gucken mussten, wie sie genug zu essen kriegen.
Ne? Dieser Klostergarten war in der Regel ein Kräutergarten. Da ging es eben auch darum, dass man da das zum Kochen mit verwenden kann.
Ja, also und da wurde
Medizin auch.
Medizin und aber eben auch zur Ernährung. Die Nonnen oder Mönche haben ja sehr abgeschlossen gelebt und waren bemüht, ganz autark zu sein und haben dann eben auch ihr Essen innerhalb dieser Klostergärten selbst angebaut.
Also so ein Küchengarten quasi.
Ja, ein Küchengarten. Und ja, Kirche und Adel waren eben im Mittelalter auch die wichtigsten Repräsentanten der Macht. Und dann wurde es auch wirklich irgendwann Mode. So. Ja, also das wurde schick, so wie heute andere Aspekte in Gärten schick sind, wie in den 80er Jahren, 70er Jahren mal die Feuchtbiotope schick waren dann da die die Küchengärten schick und dann wurden die auch, bekamen die einen neuen Namen, hießen Potager und dann war das eine Frage, das auch ästhetisch auszureizen, das Thema. Und da gibt es ein wunderschönes Buch vom Kalwey Verlag, eine sehr sinnlich illustrierte Reise durch berühmte Küchengärten, die man auch heute noch besichtigen kann. Und ich fand das Buch einfach so schön.
Ich träume von einem Küchengarten, heißt es.
Ich träume von einem Küchengarten von einer adligen Victoria von dem Busche mit den schönsten Inspirationen für das eigene Paradies. Und was die Fotos angeht, kann man das auf alle Fälle so sagen. Und es sind auch sehr viel wunderbare geschichtliche oder pflanzliche Hintergründe, Anekdoten. Das ist so ein Schmökerbuch, ja. Das macht ästhetisch Spaß und ich fand auch zum Beispiel so Fotos von so ein bisschen alten Landadel, der dann stolz an seiner Mauer lehnt, um sich dran zu freuen, was er alles hat.
Ich finde spannend, wie schön kann Gemüse aussehen.
Ja, das ist dann auch der ästhetische Aspekt, der dann in der Systematik, in der Anlage von den Pflanzen oft gemacht worden ist, ja. Wenn das ein sehr großer Garten ist, dann sieht es vielleicht eher nach Feld und Acker aus, aber wenn das noch überschaubar ist, dann oder mit diesen Einfassungen aus Buchs oder Knoten oder dann gibt es ja auch diesen Zierkohl, ne? Da kann man ganz viele schöne Sachen machen. Und ich finde das ein ganz spannendes Buch. Ja, also das ist so ein Buch, wo man jetzt, wenn es doch nochmal kalt ist, sich mit einer Tasse Tee hinsetzen kann und ein bisschen träumen und vielleicht auch Pläne machen, wo man vielleicht seine Ferien verbringt, wenn man mal im Sommer verreisen möchte, weil die Gärten, die da vorgestellt werden, die kann man zum großen Teil auch noch besuchen. Und das ist doch auch mal eine ganz spannende neue Idee.
Abgesehen davon, dass es nicht unbedingt nur der Küchengarten sein muss, auch hier bei uns in der Gegend gibt es wunderschöne Gärten, die man ad hoc besichtigen kann. Rosengärten, glaube ich, zum Beispiel auch häufig.
Ja, also in Bonn gibt es einen ganz besonders schönen und man muss aber gar nicht warten, bis die Rosen blühen. Da gibt es schon auch noch andere Sachen. Also jetzt im Frühjahr zum Beispiel die Schneeglöckchentage am 23. und 24.
Gleich können wir ausführlich noch drauf eingehen. Also Schneeglöckchentage im Februar, was kann man da sehen?
Das ist eine ganz verrückte Idee von einer Fangemeinde dieser kleinen Pflanze. Die treffen sich einmal im Jahr zum Austausch und da sieht man dann ganz, ganz verschiedene Sorten. Die kommen aus England, aus Belgien, aus Österreich, aus Deutschland. Das ist wie so ein kleines Familientreffen. Das ganze Dorf backt Kuchen, dass die da fürs Kaffee auch was zum Versorgen haben. Und das hat eine ganz eigenartige Atmosphäre von Sammlerei und Liebhaberei.
Man kann ins Grüne reisen, ganz in der Nähe, wenn man keinen Garten hat und das Grün genießen, ohne irgendwelche Arbeit zu haben. Oder aber man geht auf die Tauschbörse, wie wir eben gehört haben, gibt es am 23. und 24. Februar in Nettetal die Schneeglöckchentage. Da kommen also Liebhaber dieser Pflanze aus England, Belgien, aus Holland, aus Österreich, aus Deutschland, um Schneeglöckchen zu tauschen. Wäre ich nie auf die Idee gekommen. Die wachsen von ganz alleine bei mir im Garten. Was ist an den Schneeglöckchen so besonders, dass man da auf so eine Tauschbörse geht?
Das ist, glaube ich, in erster Linie eine Sammlerleidenschaft. Also es gibt mehr als 3 Sorten. Ja, also es gibt über 100 verschiedene Sorten von Schneeglöckchen. Und das ist unfassbar. Es gibt ein kleines Buch, wo diese mal fotografisch alle vorgestellt werden, was für eine Variante sie haben. Und auf der anderen Seite ist es eben doch der Charme, dass man vor diesen kleinen Frühjahrsboten buchstäblich in die Knie gehen muss, um sie genau anzugucken. Das ist nichts Lautes, ne? Aber in mancher Hinsicht erinnert es eben auch an diesen Tulpenwahn, sage ich jetzt mal, der zum ersten Börsencrash der Welt geführt hat, als die Holländer damals die Tulpen entdeckt haben und verschiedene Sorten irgendwie dann sehr teuer gehandelt wurden, wo die Leute die ganze Häuser hatten, die ihnen dabei hops gegangen sind. Und von daher, ist eine Leidenschaft, die nicht rational ist, kann man sagen.
Die Domradio-Beratung. Ich hoffe, wir haben heute ein bisschen Lust gemacht aufs Gärtnern und aufs Bepflanzen der Balkone oder vielleicht aber auch jetzt, wo man selber noch nicht so wahnsinnig viel im Garten tun kann, einen Ausflug zu machen und sich vielleicht mal andere Gärten anzuschauen. Und einen Abschlusstipp hat Claudia Vogelsang noch.
Ja, Bestseller des Kalwer Verlags, der Gartenreiseführer. Den gibt es schon seit über 10 Jahren und da werden die Termine und Örtlichkeiten der sogenannten offenen Gartenpforte vorgestellt, wo Institutionen und Privatleute an bestimmten Tagen ihre Gärten für allgemeine Besucher öffnen. Und das können sehr schöne persönliche Erfahrungen sein und man kann wunderbar sich austauschen und Anregungen für die eigene Gartenarbeit finden.
Claudia Vogelsang, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie sich durch viele Bücher gewühlt haben für heute, um da Tipps zu geben. Ich finde, mein persönliches Highlight war heute wirklich zu lernen, wie viele Möglichkeiten es für Senioren gibt, sich die Gartenarbeit zu erleichtern. Wir werden eine Auswahl der Bücher mit vielleicht einem kurzen Stichwort ins Internet stellen. Unter domradio.de sind Sie dann irgendwann im Laufe des heutigen Tages zu finden. Ich bin Dagmar Peters und sage danke fürs Zuhören. Danke, Claudia Vogelsang, unsere Gartenarchitektin, fürs Dasein.